Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Endlich wieder Ostern. So wird ein großer Lebensmitteldiscounter, vielleicht ist Ihnen diese Werbung in den letzten Tagen auch vor die Augen gekommen. Endlich wieder Ostern, endlich wieder ein großes Fest. Und damit verbunden die subtile Andeutung, kaufen Sie bei uns fröhlich ein und feiern Sie dann fröhlich mit Ihren Liebsten. Endlich wieder Ostern. Vielleicht freuen Sie sich auf Ostern. Würden Sie auch sagen, endlich wieder Karfreitag? Endlich wieder Karfreitag? Würde so eine Werbung funktionieren? Wäre das stimmig? Wäre das passend? Der heutige Karfreitag ist ja so ein Tag, mit dem viele sich schwer tun. Als ich heute Morgen die Nachrichten gecheckt habe, bin ich auf einen Artikel gestoßen, der auflistet, was an Karfreitag alles gesetzlich verboten ist. Der Karfreitag, ein Tag, der aus der Zeit gefallen scheint. Irgendwie gehört er noch zu unserer abendländischen Tradition, zu den Feiertagen im Kalender, dieser Tag, an dem Jesus am Kreuz stirbt. Bilder vom Kreuz und Kreuzesdarstellungen prägen noch unseren öffentlichen Raum. In Museen können wir Kunstwerke dazu bestaunen. Und doch tun wir uns schwer mit dem Kreuz. Es ist für uns schwer verständlich. Warum hängt dieser Mann am Kreuz? So fragen längst nicht nur Kinder, sondern auch zunehmend Erwachsene. Wie geht es Ihnen mit dem heutigen Karfreitag? Sagen Sie für sich, endlich wieder Karfreitag? In dem CVJM, in dem ich aufgewachsen bin, da gehört es bis zu heute zur Tradition, dass am Karfreitag für Groß und Klein eine Wanderung zu einer kleinen Kapelle stattfindet. Und auf der Strecke, auf der Wanderung zu dieser Kapelle, da werden Ostereier gesucht. Für Kinder eine tolle Sache. An Karfreitag Ostereier zu sammeln, das drückt zumindest eine Vorfreude auf Ostern aus und hilft über den schweren Karfreitag hinweg. Aber geht es darum? Und auch bei uns hier auf der Henselshöhe, da steht schon vieles im Zeichen unserer großen Osterkonferenz, die morgen dann beginnt. Aber heute ist Karfreitag und darum soll es heute nicht so schnell gehen. Ich lade Sie ein, dass wir uns ganz bewusst dem Karfreitag heute stellen, uns klar machen, was an diesem Tag passiert. Vielleicht neben Altbekanntem Neues entdecken. Und dazu hören wir den Predigttext aus Matthäus 27, ab Vers 33. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie Jesus Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und da er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt. Einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergehend lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen, er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber die mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Herr Jesus Christus, das ist dein Wort für uns an diesem Karfreitag. In ihm zeigst du uns, warum du am Kreuz gestorben bist. Zeig es jetzt auch uns. Amen. Was geschieht da auf dem Hügel Golgatha vor den Toren der Stadt Jerusalem? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Matthäus erklärt uns das hier nicht. Er schreibt kein Lehrbuch. Nein, er berichtet schlicht, was da auf Golgatha geschieht. Einige Details lesen sich heute vielleicht wie banale Infos. Doch es steckt mehr dahinter. Die Begleitumstände des Todes Jesu am Kreuz nehmen uns mit hinein in die Bedeutung dessen, was da am Kreuz geschieht. Da ist zunächst diese Sonnenfinsternis. Kurz bevor Jesus stirbt, da verfinstert sich die Sonne von der sechsten bis zur neunten Stunde. Zwischen 12 und 3 Uhr mittags, da steht die Sonne eigentlich am höchsten Punkt. Doch an diesem Tag ist es um diese Uhrzeit stockfinster. Erinnern Sie sich noch, welchen Hype die Sonnenfinsternis vor einigen Jahren bei uns auslöste? Wie manche sich bei aller Faszination vor diesem Moment der Dunkelheit fürchteten? Dabei war diese Sonnenfinsternis berechnet und angekündigt. Die Sonnenfinsternis auf Golgatha, sie kommt überraschend, unerwartet. Keiner war darauf vorbereitet. Juden, die ihre heiligen Schriften kannten, wurden jetzt aber an ein Gotteswort des Propheten Amos erinnert. Da kündigt Gott an, an dem Tag, an dem ich die Erde richte, da lasse ich die Sonne untergehen. An diesem Tag, da bringe ich Finsternis über die Erde am helllichten Tag. War dieser Tag jetzt gekommen? Mussten sich unwillkürlich alle fragen, die dieses Gotteswort kannten? Fordert Gott jetzt Rechenschaft? Hält Gott jetzt sein Gericht? Was kommt da auf mich zu? Mitten in dieses Nachdenken hinein ein durchdringender Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Jesus laut. Und obwohl manche Zuschauer diesen Ruf Jesu missverstehen und denken, Jesus rufe nach Elia. Dieser Schrei, er spiegelt die Einsamkeit, die Jesus erlebt, seine Verlassenheit. Jesus ist von Menschen und von Gott verlassen. Er erreicht Gott nicht mehr. Gott kommt ihm nicht zur Hilfe. Jesus erlebt und durchleidet am Kreuz. Gott wendet sich von ihm ab. Gott hat ihn verlassen. Sein Vater ist ihm fern. Der, mit dem Jesus schon immer in engster Gemeinschaft lebte, der lässt ihn im Stich, gibt ihn auf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie weit das reicht, wie sehr das Jesus zusetzt, das können wir, die wir so oft gegenüber Gott unsere eigenen Wege gehen und Gott von uns selber aus links liegen lassen, kaum erahnen. Aber stellen Sie sich einmal vor, die wichtigste Bezugsperson in Ihrem Leben, die von Ihnen nichts mehr wissen, reagiert nicht auf Sie. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Wirklichkeit des göttlichen Gerichts. Menschen, die Gott verlassen, von Gott nichts wissen wollen, Gott los sein wollen, denen lässt Gott ihren Willen. Die nimmt Gott beim Wort. Wer im wörtlichen Sinne gottlos lebt, der ist dann Gott auch wirklich los. Gott verurteilt den Menschen zu seinem eigenen Willen, zu seinem eigenen Handeln. Und gottlos zu leben, das meint jetzt nicht nur, dass wir moralisch oder ethisch an dieser oder jenen Stelle versagen. Gottlos meint, wir geben Gott nicht die Stellung in unserem Leben, die ihm als unserem Schöpfer gebührt. Wir wollen nicht, dass Gott über uns herrsche. So sagen es die Bewohner in einem Gleichnis, das Jesus erzählt. Wir fürchten, ehren, lieben und vertrauen Gott nicht vor allem anderen. Fürchten, lieben, vertrauen, ehren ihn nicht mehr als alles andere. Wer in diesem Sinne gottlos lebt, den nagelt Gott an seinem Gerichtstag auf seinen eigenen Willen fest. Über dem spricht Gott sein Urteil, dein Wille geschehe, so sei es für alle Ewigkeit. Verlorenheit im biblischen Sinne ist die bleibende Trennung von Gott, an der sich nichts mehr ändern lässt. Und mit allen Folgen, die damit verbunden sind. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit diese Worte, diese Psalmworte am Kreuz in die Dunkelheit hinaus und verbindet sich damit mit der Gottverlassenheit von uns sündigen Menschen. Er teilt sie, er teilt das Gericht. Jesus stirbt, Gott verlassen. Doch dabei bleibt es nicht. In dem Augenblick, in dem Jesus stirbt, da bebt die Erde. Felsen spalten sich. Für Juden wie Nichtjuden wieder so ein Ereignis, die sie darauf hindeutet, hinweist. Da geschieht etwas Außergewöhnliches. Und Juden mussten bei diesem Erdbeben an ein Ereignis am Sinai denken. Als Gott sich ihren Vorfahren am Sinai offenbart, als er dort seinem Volk begegnet, da bebt der ganze Berg ebenfalls heftig. Auch damals zerbersten die Felsen und spalten sich die Berge. Das Erdbeben, ein klares Zeichen, Gott ist gegenwärtig, Gott ist wieder da. Was geschieht hier am Kreuz auf Golgatha? Eben noch leidet Jesus unter der Trennung durch Gott. Er leidet die Gottesferne, das Gericht. Doch in dem Moment, da er gestorben ist, da bekennt sich sein Vater wieder zu ihm. Jesus stirbt von Gott verlassen. Doch mit seinem Thron, da tritt der allmächtige Gott wieder auf den Plan. Macht das Geschehen zu seinem Geschehen. Das signalisieren die Begleitumstände. Und ausgerechnet der römische Hauptmann und seine Soldaten sind die Ersten, die das erkennen. Sie fürchten sich sehr, berichtet Matthäus. Jetzt sind diese Männer keine Angsthasen. Sie sind hartgesotten, kriegserfahren, wissen, was das heißt, wenn ein Mensch stirbt, wenn es drunter und drüber geht. Nein, ihre Furcht ist, wie so oft in der Bibel, die tiefe Erschütterung und die Ehrfurcht, die Menschen immer dann überkommt, wenn sie Gott begegnen. Diesen Männern dämmert es als erstes, wovon sie Zeuge sind. Dort am Kreuz, da hängt Gottes Sohn. Dieser Jesus war Gottes Sohn, bekennen sie. Sie formulieren ihr Bekenntnis zwar in der Vergangenheitsform, doch was sie sagen wollen ist, dieser Jesus, der war nicht nur ein göttlicher Mensch, wie es viele in ihren Tagen beanspruchten. Nein, diese eigenartigen Begleiterscheinungen seiner Kreuzigungen, die lassen sie erkennen. In diesem Menschen war und ist Gott in ganz einzigartiger Weise gegenwärtig. In diesem Jesus, da handelte Gott ein für alle Mal. Oder wie es Jesus selber ausdrückt, Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen Sohn in den Tod am Kreuz gibt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und darum zerreißt in dem Moment des Todes Jesu auch der Vorhang im Tempel. Dieser Vorhang, er erinnerte jeden, der die Nähe Gottes im Tempel suchte, du kannst hier nicht so einfach vorbeischauen. Du kannst nicht so einfach mir nichts und dir nichts zu Gott kommen. Das überlebst du nicht, die Begegnung mit Gott. Du musst erst deine Sünde, deine Gottlosigkeit loswerden. Wenn du das geschafft hast, dann bist du herzlich willkommen. Doch jeder Jude damals wusste, das geht nicht. Wir leben in der ständigen Rebellion gegen Gott. Der Vorhang, ein Symbol der Trennung von Gott und Mensch, der Gottlosigkeit der Menschen. Heute ist das nicht mehr so ohne weiteres einsichtig. Ich lese zurzeit mit Begeisterung eine kanadische Krimireihe, bin inzwischen beim 14. Band angekommen. Und diese Krimis, sie halten immer wieder auch Anspielungen auf religiöse Fragen. Interessant, diese Krimis auch unter dieser Perspektive zu lesen. Und an einer Stelle, da denkt die Hauptperson, wenn die Kirche mehr von Freude und weniger von Sünde und Schuld spräche, dann wäre ich vielleicht sogar versucht, mich ihr wieder zuzuwenden. Sünde, so merken wir, so entdecken wir, kein Thema, das populär ist. Vielleicht stören wir uns aber auch nicht mehr nur an unserer Sünde, sondern fühlen uns überhaupt nicht mehr sündig. Wer sich nicht als Sünder sieht, der braucht auch keinen, der am Kreuz seine Gottlosigkeit teilt. Und wer mit Gott erst gar nicht rechnet, für wen Gott kein Gedanke mehr wert ist, für den erübrigt sich Karfreitag sowieso. Vielleicht löst der heutige Karfreitag aber auch etwas in ihnen aus. Wir hören, wie Jesus leidet und sein Leben gibt, von der Liebe, die sich am Kreuz zeigt. Jesus, die Trennung von seinem Vater erleidet und damit unsere Gottlosigkeit teilt, überwindet. Vielleicht bringt sie das ins Nachdenken, ins Fragen. Und dann kommt dazu ja noch eine weitere Begleiterscheinung des Todes Jesu. Als die Erde bebt und die Felsen sich spalten, da öffnen sich die Gräber. Und viele der verstorbenen Heiligen stehen auf und erscheinen nach der Auferstehung Jesu den Menschen in Jerusalem. Sie erscheinen, das heißt, sie sind vorübergehend wieder lebendig. Sie kehren für einige Tage in ihr altes Leben zurück. Auch auch so eine Aussage, mit der wir uns schwer tun. Wir können uns das nicht vorstellen, denn der Tod setzt uns ja so sehr zu. Stirbt jemand, dann ist es mit ihm aus und vorbei. Wer tot ist, der kehrt nicht ins Leben zurück. Nein, der Tod ist doch definitiv das Ende. Karfreitag bringt auch in dieser Hinsicht die Wende. Jesus stirbt am Kreuz, er ist definitiv tot und er besiegt zugleich den Tod. Er bricht die Macht des Todes. Seitdem ist der Tod nicht mehr das Ende, sondern der Übergang zum neuen Leben. Der Ostermorgen macht das dann sichtbar. Jesus lebt. Und so wie Jesus lebt, weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so werden auch alle, die zu ihm gehören, leben, weil Gott auch sie auferwecken wird von den Toten. Die Heiligen, damals, die für einige Zeit wieder von den Toten zurück in ihr Leben, in ihr altes Leben kehren, sind ein Zeichen dafür. Anzeichen, endlich wieder Karfreitag. Ja, denn dieser Tag, er steht für die große Zeitenwende. Karfreitag ist die Antwort Gottes auf unsere Gottlosigkeit. Aus Liebe teilt Jesus ihre Folgen, sodass wir sie nicht erleiden müssen. In seinem Tod ist alles aus der Welt geschafft, was uns von Gott trennt. Unsere Rebellion, Sünde und Tod sind besiegt. Wir dürfen fröhlich leben. Endlich wieder Karfreitag. Kein Tag für ein ausgelassenes Fest wie Ostern. Denn dieser Sieg am Kreuz, der kostet Jesus alles. Aber ein Tag für ein Danke. Für ein Danke, Herr Jesus, das von Herzen kommt. Amen.